Ich habe vor ungefähr 3 Monaten einen fatalen Fehler begangen und habe bei uns in Church Tools etwas eingetragen, was falsch eingetragen war. Also was eigentlich für nächste Woche gedacht war, war für diese Woche eingetragen und umgekehrt. Und also deswegen predige ich heute und nicht irgendwelche fantastischen Gastprediger, die ich auch gerne gehört hätte. Also ich wusste das, aber keiner von euch wusste das, so von denen, die ins Monatsinfo geguckt haben. Okay. Ich dachte mir, ich nehme jetzt mal die Zeit und erkläre euch mal, woran wir eigentlich glauben. Und jetzt nicht so in der Form von, jetzt sage ich mal, warum du eigentlich seit 17 Jahren hier gekommen bist, sondern ich würde euch gerne ein paar Bilder an die Hand geben, ein paar Erklärungsmuster an die Hand geben, zu sagen, so wie erkläre ich eigentlich meinen Glauben? Was sind eigentlich die Bilder, mit denen man so arbeiten kann? Und das sieht ja ganz unterschiedlich aus, wie jeder von uns so tickt. Und ich hoffe, dass der eine oder andere vielleicht noch mal ein richtig skurriles eigenes Bild hat. Das frage ich jetzt hier nicht ab. Aber ich nehme euch mal rein. Ich fange mal erstmal ganz simpel an bei dem, was wir zwischendurch machen, wenn wir auf der Straße bei The Turning Leute ansprechen. Wir stellen manchmal auf der Straße Leuten die Frage und fragen, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Also nicht mit dem Ton, bist du sicher, dass du nicht in die Hölle kommst, sondern wir wollen, dass alle irgendwie bei Gott landen. Wir wollen, dass alle Leute irgendwie bei Gott auf dem Schoß sitzen können. Bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Bist du sicher, dass du an dem Ort landest, wo du hin willst? Und das ist ganz spannend. Fast alle Leute antworten darauf. Das ist eine der spannenden Erfahrungen für uns Christen, wenn wir rausgehen. Die meisten von uns denken, wenn wir Leute auf den christlichen Glauben ansprechen, dass 90% der Leute wild abwinken. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Also es sind erstaunlich viele Leute, die sich auf so ein kurzes Gespräch einlassen. Und es von denen, die starten, das ist ungefähr die Hälfte der Leute, beantworten ungefähr 95% tatsächlich diese Frage. Und wenn man dann fragt, warum haben sie so geantwortet, antworten das eigentlich alle. Und das, was wir dann machen, ist, dass wir den Leuten sagen, ich sage dir mal kurz, was die Bibel dazu sagt. 3 Bibelstellen. Wir machen das dann meistens so, dass wir so ein Stück Papier in der Hand haben, was wir ihnen auch zeigen, dass wir das jetzt von hier vorlesen, weil das für die Leute ein bisschen spooky ist, wenn wir da 3 Bibelstellen auswendig können. Im Römerbrief gibt es 3 Bibelstellen und die lese ich vor. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Alle, das meint dich und mich und dich und dich und es meint uns alle. Wir haben alle die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Das ist die 1. Bibelstelle. Die 2. ist, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch nicht nach Gott gefragt haben, als wir noch nicht uns Gott zugeneigt haben, als wir noch gar nicht wussten, dass man nach ihm fragen kann, ist Christus für mich gestorben. Und die 3. Bibelstelle, das ist Römer 10, 13. Alle, die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet. Also es gibt einen Dreischritt, der heißt, wir haben es vermasselt, das Gute, was Gott mit uns vorhatte. Christus ist dafür gestorben. Und das, was Jesus getan hat durch seinen Tod, wird wirksam und entfaltet sich in unserem Leben durch Vertrauen. Entfaltet sich dadurch, dass wir uns zu Gott wenden und sagen, sei mein Gott. Ganz simpel. Jeder Mensch, der sich so zu Gott wendet, der sich abwendet von seinem bisherigen, hat ein sicheres Ticket für den Himmel. Dieses sichere Ticket, da könnte man dann danach ein Riesenland öffnen und sagen, so wie sieht es denn aus, dass ich lebe als Christ? Aber 3 simple Bibelstellen, ganz einfach. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir das auf der Straße machen, dann braucht es ungefähr 3-4 Minuten, bis wir an diesem Punkt sind. Also 4 Minuten ist eher lang. Ja, das kann auch kürzer sein. Das, was wir dann tun, ist, dass wir den Leuten anbieten, dass wir für sie beten, weil wir in der Regel merken, 80% der Leute lassen für sich beten. Und das ist der Moment, diese 5 Sekunden sind der Moment, wo Gott entweder was tut oder nicht. Manchmal tut er was, manchmal tut er nichts. Manchmal hat Gott schon lange was getan, wir wissen das nur nicht. Manchmal hat Gott schon lange was getan und die Leute wissen das nur nicht. Ganz unterschiedlich. In diesem Gebet passieren manchmal erstaunliche Dinge. Wir beten da ganz simpel, nichts irgendwie. Ne? Das Gott kommt jetzt entweder oder er kommt nicht. Ich erzähle das so ausführlich an dieser Stelle, weil letztlich ist es das, was jeder von euch an jedem Ort machen kann. Und deswegen tun wir das auf der Straße, weil wir es auf der Straße mit Fremden trainieren, was wir eigentlich über den Gartenzaun mit unseren Nachbarn können wollen. Wir wollen ihnen gerne erklären können, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen ist nicht, dass der eine freundlicher ist als der andere. Wir sind keine besseren Menschen. Wir haben keine besseren Entscheidungen getroffen, so im Großen und Ganzen. Sondern wir sind Beschenkte durch das, was Jesus für uns getan hat. Und natürlich wollen wir uns ermutigen, will ich euch ermutigen, mit Menschen zu beten. Gerade mit Menschen zu beten, die Gott nicht kennen. Ihnen das anzubieten. Viele von uns hören zwischendurch Geschichten, die nicht schön sind von Leuten, weil Leute viele nicht schöne Geschichten mit sich rumtragen. Biete ihnen das doch an. Ich bete jetzt für dich. Und dann bete 3 Sätze. Mach daraus keine fromme Veranstaltung, sondern schau doch mal, was Gott tun kann. Erstaunlich, was geht, wenn Gott ins Spiel kommt. Okay. Ein 2. Bild. Ein Bild, das die als Christen ein bisschen länger unterwegs sind, kennen. Das ist das Bild des Richters. Eine ältere Geschichte, die in Varianten irgendwie erzählt wird. Ich weiß gar nicht, ob sie stimmt. Auf jeden Fall ist sie als erfundene Geschichte eine gute Geschichte. 2 Freunde sind gemeinsam durch die Schule gegangen. Nach der Schule geraten sie auseinander. Der eine ergreift eine juristische Laufbahn und wird irgendwann Richter. Der andere gerät auf die schiefe Bahn und landet irgendwann vor Gericht. Und dann gibt es diese Situation, wo er als Angeklagter im Gerichtssaal seines alten Freundes steht, der sein Richter ist. Wie soll sich ein Richter hier verhalten? Die Geschichte geht so weiter, dass der Richter den Angeklagten zu einer angemessen hohen Geldstrafe verurteilt. Er fällt ein gerechtes Urteil, ein hartes Urteil, ein deutliches Urteil. Kein Freundschaftsbonus, 0. Und nachdem er das Urteil gefällt hat, steht der Richter auf, öffnet sein Portemonnaie und bezahlt das Urteil, das komplette Urteil. Ein perfektes Bild für das, was Christsein ist. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass wir gemessen an den Maßstäben Gottes versagen. Ich werde das nachher noch mal ein bisschen mehr an einer anderen Stelle erklären. Wir sind ins Ebenbild Gottes geschaffen. Na, vorhin war die Rede von der Herrlichkeit, in die Gott uns hineingeschaffen hat. Und irgendwie kommen wir damit nicht zurecht, kriegen das nicht gehandelt. Und es ist okay, es ist völlig angemessen, dass ein heiliger Gott, ein gerechter Gott, nicht so ein Kumpel, der mal hier, mal da freundlich ist. Ein gerechter Gott hat das Recht, uns zu verurteilen. Das Urteil, sagt die Bibel, ist der Tod. Und er verurteilt uns zu diesem Tod. Aber Kaum hat er das Urteil gesprochen, stirbt er selber in Christus für uns. Das Urteil, das uns treffen sollte, nimmt er auf sich. Er verhängt das Urteil, er vollstreckt das Urteil und wir kommen frei aus der ganzen Sache raus und taumeln aus dem Gerichtssaal Gottes und wissen gar nicht so richtig, wie uns geschehen ist. Christsein ist von daher ein Doppeltes. Wir trauen uns in den Gerichtssaal. Viele von uns tun das gar nicht. Viele von uns weichen Gott aus. Der Frage nach Gott, der Begegnung mit Gott, kann man irgendwann nochmal drüber nachdenken oder lieber gar nicht drüber nachdenken. Wer weiß schon und wie auch immer. Wir bleiben im Flur stehen, werden deswegen das Urteil Gottes in diesem Leben nicht hören und werden auch die Begnadigung Gottes in diesem Leben nicht hören. Das ist das eine, die eine Entscheidung, die wir treffen müssen, dass wir in den Gerichtssaal Gottes gehen. Und die andere Entscheidung ist, dass wenn der Richter sagt, das Urteil ist schon vollstreckt, dass wir es glauben, dass wir das annehmen, dass wir uns beschenken lassen durch einen unfassbar großzügigen Gott. Und dass wir fröhlich rausgehen in die Welt und anderen davon erzählen, dass es eine gute Idee ist, in den Gerichtssaal Gottes zu gehen. Sich Gott auszusetzen. Ein zweites Bild. Ich finde ein Bild, das irgendwie zu können und zu wissen, so okay, so kann ich das erklären, glaube ich, ganz hilfreich ist. Ich nehme ein drittes Bild. Ein biblisches Bild. Es gibt eine Geschichte, die Jesus erzählt, die eigentlich aus drei Geschichten besteht. In der ersten Geschichte verliert eine Frau Geld. Und sie macht richtig Rambazamba, bis sie endlich ihr Geld wiedergefunden hat. Und als sie das Geld gefunden hat, freut sie sich und erzählt es ihren Nachbarn und alle freuen sich miteinander. In einer nächsten Stufe vermisst ein Hirte ein Schaf. Und das eine Schaf ist ihm abhanden gekommen und das gehört zu seiner Herde. Und er lässt seine Herde zurück, die er sicher weiß, und sucht die ganze Nacht das eine Schaf, bis er es gefunden hat. Und er geht nach Hause und freut sich mit den anderen Hirten jetzt, dass er sein Schaf gefunden hat. Und die dritte Steigerung dieser Geschichte, die uns zeigt, dass Gott Menschen viel mehr wert achtet als Dinge und all das andere, was in dieser Welt geschaffen ist. Die dritte Geschichte ist die eines verlorenen Menschen. Ein Vater hatte zwei Söhne und einer der beiden Söhne wollte nicht mehr. Er wollte raus. Es war ihm alles zu eng. Er wollte raus und machen, was er will. Raus aus den Regeln und aus dem Miteinander seines Elternhauses. Und er geht weg und ganz praktisch gerät er unter die Schweine. Er verprasst das Geld, das er von zu Hause mitgenommen hat. Seine Kreditkarte ist endgültig gesperrt. Er landet als Schafhirte. Wir wissen heute, Schafhirte als Schweinehirte, wir wissen heute gar nicht mehr, was das ist. Ne? Die sind heute, die Viecher, in der Regel ja irgendwo eingesperrt. Als Schweinehirte landet er dann irgendwo im Dreck. Und da heißt es dann, dass er sich zwischendurch gesehnt hat, essen zu dürfen, was die Schweine essen. Er ist in unseren Augen auf der Ebene eines Tieres angekommen, dass er mit den Tieren sich das Futter teilt. Aber das ist nicht Gottes Sicht. Gottes Sicht ist die des Vaters, der Tag für Tag für Tag für Tag für Tag draußen Ausschau hält nach seinem Sohn. Und der die Hoffnung nicht fahren lässt, dass wir irgendwann einmal aufwachen und sagen, selbst als Sklave im Haus meines Vaters würde es mir besser gehen als hier bei diesen Schweinen. Und irgendwann passiert das. Der Sohn macht sich auf. Er läuft zurück zu seinem Vater und will ihm sagen, wie leid ihm das alles tut und ihn bitten, als Knecht, als Sklave, als niederer Angestellter wieder Teil dieser Haushaltung zu sein. Die Geschichte erfährt dann eine Wendung, die für die Leute, die sie damals gehört haben, schockierend ist. Der Vater rennt dem Sohn entgegen. Ein Orientale rennt nicht. Ehre und Respekt sind die großen Werte. Und also niemand echauffiert sich, bei einem Kinderlied mitzutanzen oder zu rennen oder irgendwie sowas. Sowas tut man nicht. Ja? Man ist ein ordentlicher Mensch. So, ne? Dieser rennt ihm entgegen. Und er umarmt diesen nach Schwein stinkenden Jungen. Und er nimmt ihn wieder an als Sohn. Und feiert mit ihm ein Fest über seine Rettung, über seine Rückkehr. Ein unfassbar schönes Bild von dem, was es heißt, Christ zu werden. Die Einladung Gottes anzunehmen an seinen Tisch. Die Einladung Gottes anzunehmen an seinen Tisch. Eine der nicht allzu weiten Brücken rüber auch zum Abendmahl. Ich finde ein Bild, das auch hilfreich ist. Es gibt ein anderes Bild, das ein dänischer Philosoph entworfen hat. Ich würde mal sagen, so in der langen Reihe von Philosophie des Abendlandes war das so der letzte, der so mit Haut und Knochen irgendwie versucht hat, irgendwie als Christ zu leben. Danach wird es dann so ein bisschen schwubberig, irgendwie sowas. Sören Kierkegaard, ein etwas exzentrischer junger Mann aus Dänemark, der war schon, weiß nicht, ob das der Mann ist, von dem ich mir wünschen würde, dass er meine Tochter heiratet, sagen wir es mal so. Ja? Und dieser Typ hat mit all dem, was in seinem Herzen war über Gott und über die Bibel und dem, was er gesehen hat in der Welt und den Schmerzen, die er in sich gespürt hat, die Spannung, die er in sich trägt, ist er irgendwann auf ein Bild gekommen. Und das war eigentlich kein Bild, das erklären sollte, wie man Christ wird. Aber hier hat eben ein Christ über die Welt nachgedacht. Und weil das, was er da beschreibt, sehr dicht an der Wahrheit ist, ist es eben auch Teil der Wahrheit, die uns als Christen beschäftigt. Er sagt, wenn du richtig leben willst, dann geht das nur, indem du springst. Du musst irgendwann mal dich trauen. Du musst irgendwann mal ins Ungewisse. Du musst irgendwann mal was wagen. Wenn du einfach nur in dem bist, was safe ist und sicher ist und was immer funktioniert, dann wirst du das Leben, das wirkliche Leben, die Existenz, so hat er das dann genannt, später hat man das deswegen den Existenzialismus genannt, die Existenz nicht erfahren. Und so würden wir gerne auch Nicht-Christen das Christentum erklären und würden sagen, weißt du, es gibt einen Moment, wo wir mit Erklären nicht mehr weiterkommen. Es gibt einen Moment, da reicht das nicht mehr, dass du mal in einem Gottesdienst sitzt und dich mit Christen unterhältst und ein paar Bücher liest und all diese ganzen Geschichten, sondern irgendwann mal wirst du nicht umhin kommen, zu versuchen, in Gottes Arme zu springen. Obwohl du gar nicht weißt, ob da ein Gott ist, der dich fängt. Obwohl du gar nicht weißt, ob er offene Arme für dich hat. Aber das wirst du nur rausbekommen, wenn du springst. Nur mit einem Sprung wirst du das feststellen können. Ich erzähle dieses Bild gerne, weil es eigentlich meine eigene Geschichte ist. Bei mir war das so. Ich komme aus einem nicht-christlichen Elternhaus, habe 2 Jahre lang mich auf einer intellektuellen Ebene mit Religion auseinandergesetzt. So von 14 bis 16. Ich habe die Bhagavad Gita gelesen, das indische, nicht übersetzbare und nicht verstehbare Zentralwerk. Ich habe im Koran gelesen. Ich habe, so was man so tut, um irgendwie sich so einen gewissen Horizont zu schaffen. Und ich hatte eine Menge Kontakt mit Christen. Und irgendwann auf diesem ganzen Weg, ich hielt die Sache von Gott eher für unglaubwürdig, aber ich konnte leider keine hundertprozentige Sicherheit angeben. Und ich wusste, dass die Fragestellung zu groß ist, um mit Wahrscheinlichkeiten zu leben. Also, das ist irgendwie schwierig, ne? Und irgendwann auf diesem langen, langen Weg, auf dem ich nie gebetet habe, ich weiß nicht, ob ich mal irgendwann Vater Unser mitgesprochen habe, aber das Vater Unser ist in unserer Gesellschaft ja eher sowas wie ein Abzählreim. Das hat wenig, also zumindest wenn man da als Gast so mit drin sitzt, das hat so leicht was Singsang-mäßiges. War für mich jetzt nicht so sehr Gebet. Also nach 2 Jahren habe ich so einen komischen Ausschlag gehabt und dann habe ich den Sprung gewagt. Ich habe mich in mein Zimmer gestellt und habe das erste Mal in meinem Leben gebetet. Ich habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann heilst du mich und ich glaube an dich. Und dann war Gott da. Und danach war ich Christ. Also ich habe dann noch die Formalien erfüllt, ne? Ich habe dann nochmal vor Zeugen gebetet, dass ich jetzt zu Jesus gehöre. Irgendwann habe ich mich taufen lassen und was weiß ich. Ich habe mir alle Stempel geholt, die man so auf seiner guten christlichen Biografie sich noch so reinholt. Ne? Aber das Eigentliche ist, ich bin gesprungen. Ich habe tatsächlich nicht nur einfach so spaßeshalber mal in die Luft meinen Satz gesagt, obwohl auch das könnte manchmal beantwortet werden, sondern mir war es ernst. Und als es mir das erste Mal ernst war, war Gott natürlich da. Natürlich war Gott da. Der Sprung. Wir wollen Leute nicht überreden, Christen zu werden. Wir wollen, dass sie eine Erfahrung machen mit dem lebendigen Gott. So, und zuletzt erzähle ich euch jetzt eine bisschen kompliziertere Geschichte. Aber die wäre vielleicht so die, die am dichtesten an das rankommt, wie ich es heute verstehen würde. Nämlich, es heißt im Psalm 8, dass Gott den Menschen nur ein wenig geringer gemacht hat als Gott. Also du kannst ja mal rechts und links gucken. Ja? Guck mal. Ja? Also da sitzt jemand, der ist nur ein wenig geringer gemacht als Gott. Okay, ihr lacht jetzt alle ein bisschen beklommen, ne? Weil wir irgendwie spüren, kann doch nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber das ist genau die Geschichte, die Gott uns erzählt. Als Gott die Welt schuf, hat er den Menschen geschaffen nach seinem Bild. Also er hat in den Spiegel geguckt und hat uns gemalt. Das ist Gottes Absicht mit unserem Leben, dass wir sein Bild sind, dass wir seine Widerspiegelung sind in der geschaffenen Welt. Und wenn man so will, ist die ganze Geschichte Gottes mit uns Menschen ein, diesen Zustand möchte ich mit euch erreichen. Ich will mit euch von Angesicht zu Angesicht zusammen sein. Und deswegen wimmelt es in der ganzen Bibel von lauter Geschichten, wo Gott davon redet, dass er von jemandem der Freund ist. Erst sagt er das von ganz vereinzelten Leuten und irgendwann im Laufe der Geschichte, genau genommen bei Jesus, sagt er das auf einmal ganz vielen Leuten. Oder am Anfang der Geschichte, die Gott mit den Menschen hat, in den ersten Geschichten, da gibt es mal dieses, er redete von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Und dann später heißt es, niemand muss euch belehren, denn der Geist Gottes selber lehrt euch. Also jedem von uns steht es frei, von Angesicht zu Angesicht mit Gott zu reden. Ganz am Anfang gibt es diese Idee, dass Gott setzt die Menschen in den Garten und sagt, macht was draus, ne, und irgendwie so. Und wir vermasseln das. Aber es gibt diese Idee Gottes zu sagen, lasst uns gemeinsam Gärtner sein. lasst uns gemeinsam was schaffen. Und dann gibt es das bei ganz einzelnen Leuten, dass Gott erstmal anfängt mit einem Menschen, mit einem Ehepaar, mit einer kleinen Familie und irgendwann sogar mit einem kleinen Volk, einem Volk, von dem es heißt, dass es unwichtig und unbedeutend ist. Fängt er mit denen an und sagt, lass uns mal zusammen was machen. Lass uns was basteln, lass uns zusammen Leben teilen, dass alle anderen drumherum eine Idee davon kriegen, wie ist das mit Gott zusammenzuleben. Bis es dann an den Punkt kommt, wo Jesus seine Leute rausschickt und sagt, ich möchte, dass ihr in die ganze Welt geht und allen Menschen sagt, dass Gottes Herrschaft begonnen hat. Und er lädt Menschen ein, so zu leben, als wenn Gott der König der Könige ist und der Herr der Herren. Mit ihm zusammen die Dinge zu machen. Nicht nach den anderen Regeln zu leben, sondern nach den Regeln Gottes zu leben. Und dann geht es noch weiter, da sind wir noch nicht, dann geht es noch weiter, dass die Bibel sogar sagt, dass am Ende Gott wird sein, alles in allem. Wir werden so eng mit ihm sein. Jetzt benutze ich ein Bild, das nicht biblisch ist und wahrscheinlich wäre ich dafür irgendwie im 8. Jahrhundert für ein Lehrgespräch eingeladen worden. Ganz am Anfang ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn ich ganz ans Ende der Bibel gucke, dann ist ganz am Ende Gott mit uns Menschen zusammen. Wir kommen ihm so nahe, dass man uns nicht mehr voneinander trennen kann. Das wird er nicht zulassen. Das ist die Einladung. Das ist das Christsein, von dem wir reden. Darum geht es. Deswegen versuchen wir vielleicht gute Menschen zu sein, weil wir eben wollen, dass Gott als König in unserem Leben regiert. Wir wollen mit ihm die Dinge zusammen machen. Aber das ist nicht unser Einstieg ins Christsein, sondern weil wir Christen geworden sind, wollen wir es mit ihm. Wollen wir mit ihm die Dinge anfassen. Ich kann euch nur einladen, für euch selber zu überlegen, was ist eigentlich mein Bild, mit dem ich Christsein erklären will? Was ist mein Ansatz? Ich habe vorhin ganz kurz meine Geschichte erzählt und das ist nun wirklich die sehr komprimierte Form meiner Geschichte. Ich kann euch auch die Halbstundenversion oder die Dreistundenversion erzählen. Ich hoffe, dass jeder von euch, der Christ ist, seine 60-Sekunden-Version erzählen kann oder seine 3-Minuten-Version. Oder vielleicht eure Halbstundenversion. Und zumindest eure Freunde und eure Familie sollten diese Version auch kennen. Denn es gibt einen Haufen Menschen, und da komme ich an den Anfang, es gibt einen Haufen Menschen da draußen, und vielleicht auch hier, die würden gerne Gott kennenlernen. Es müsste sich nur mal jemand trauen, mit ihnen über Gott zu reden. Es gibt da einen Haufen Menschen, die würden gerne Gott kennenlernen. Und manche Menschen lernen Gott nur nicht kennen, weil wir so ein bisschen feige und so ein bisschen peinlich berührt sind. Und weil wir sagen, naja, wenn Sie es wissen wollen, können Sie uns ja fragen. Ich bete mit uns. Heiliger Geist, komm und füll unsere Herzen. Füll uns den Mund und den Kopf und die Seele, dass all das Gute, dass all das, was du dir für uns denkst, dass das mehr und mehr Gestalt gewinnt. Ich möchte dich für diejenigen jetzt hier bitten, die konkrete Leute vor Augen haben und die wissen, dem oder der schuldig eigentlich das Evangelium, schuldig eigentlich mal zu sagen, worum es bei Jesus geht. Ich möchte dich bitten, dass du als der gute Freund, der große Bruder, der liebende Vater an ihrer Seite stehst und sie umarmst und etwas schiebst. Dass wir uns trauen, den Mund zu öffnen und Licht und Wahrheit hineinzusprechen in eine Welt, die Hunger und Durst hat nach dem Lebendigen. Wir brauchen dich. Amen.